Erstmal wäre ich ja ganz begeistert über das Hightech, was mir hier begegnet. Es rauscht ein bisschen. Aber die Hände frei zu haben beim Predigen ist einfach eine tolle Sache. Kann ich gebrauchen. Bisschen weiter weg, irgendwie rauscht das. Also, der Predigtext, den ich aufs Herz gelegt bekommen habe, der ist Psalm 25. Verse 1 bis 15. Nach dir, Herr, verlangt mich, mein Gott, ich hoffe auf dich. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich, denn keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt, aber zu Schanden werden die leichtfertigen Verächter. Herr, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte, die von Ewigkeit her gewesen sind. Gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretungen. Gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihm den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Der Herr ist den Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Ich weiß nicht, ob euch mal aufgefallen ist, was man zwischen den Zeilen rauslesen kann, wie es David da eigentlich in dem Moment geht. Und ich kann mich damit gut identifizieren. David, von dem wir wissen, dass er in der Bibel als ein Freund Gottes bezeichnet wird, hat gleichzeitig Dinge gemacht, auf die niemand stolz sein kann. Ich sage nur Bathseba. Ja, dieser Skandal, der in der Jerusalemer Bildzeitung gestanden hätte, wenn es es denn gegeben hätte. Fremdgehen, Mord an ihrem Ehemann, diverse andere Dinge, die man David vorwerfen kann. Nein, er war kein Heiliger. Und das sind wir alle nicht. Und wenn wir eins sehen können bei David, er hat eins begriffen. Ich kann aus eigener Kraft niemals Gott gefallen. Und ich kann aus eigener Kraft niemals so mein Leben leben, dass Gott sagen kann, passt. Wunderbar. Und so sagt er, und ich frage mich mal, ob für mich selbst, und ihr könnt euch das selber mal fragen, ob ihr das so nachempfinden könnt oder auch empfindet. Nach dir, Herr, verlangt mich. Mein Gott, ich hoffe auf dich. Jemand, der in einer Situation steht, und das sehen wir im nächsten Satz, jemand, der in einer Situation steht, dass er immer so ein bisschen auf Messerschneide lang geht. Zwischen, ich gehe den Weg des oder ich rutsche weg. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Sowas muss keiner beten, der sich sicher ist, dass er auf dem geraden Pfad läuft und alles ist gut und er wird den Weg schaffen. Sowas betet jemand, der zu Recht Angst hat, zu fallen. Der weiß um seine Schwächen, der weiß um seine Versuchbarkeiten und seine Möglichkeiten, zu Schanden zu werden. Zu Schanden, dieses Wort ist ein bisschen wie, da kommt die Schande mit raus. Ja? Und zwar, das ist etwas, was sichtbar wird. Lass mich nicht zu Schanden werden, dass meine Feinde nicht frohlocken über mich. Dass sie nicht sagen, guckt euch den an. Der will ein Freund Gottes sein, aber was macht der? Der lebt überhaupt nicht so, wie es sein soll, wie Gott es möchte, wie die Gebote sind. Und deswegen betet David das in dieser Haltung, ich schaffe das alleine nicht. Und ich finde es total genial, dass der nächste Satz ist, keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Der also wartet, dass Gott eingreift. der wartet darauf, dass Gott handelt. Ich bin mir sicher, jeder von uns, es würde mich sehr wundern, wenn es irgendjemand eine Ausnahme gibt, derjenige kriegt von mir einen Orden für Heiligkeit, sonst. Jeder von uns kennt diese Situationen, diese Versuchungen, und merkst, da zieht die Sünde, die Versuchung an deinem Herz. Ist jetzt völlig egal, ob das nun aus menschlicher Sicht irgendein großes Ding ist oder aus menschlicher Sicht irgendein kleines Ding. Aus Gottes Sicht ist Sünde Sünde. Und wenn Gott dir sagt, ey, pass mal auf, ich weiß, du guckst sonntags gerne Tatort, aber eigentlich hätte ich gerne echt nochmal abends Zeit mit dir. Und das ist das, was ich möchte. Dann ist es in dem Moment, nur für dich in dem Moment, wenn Gott dir das gesagt hat. Ich sage nicht generell, Tatort gucken ist Sünde. Ich mag den zwar nicht, aber das muss jeder selbst wissen. Aber wenn du in dem Moment sagst, ich gucke jetzt Tatort, dann ist es in dem Fall für dich in dieser Situation Sünde. Und das ist so dieses, jeder kennt diese Versuchung, zu irgendwas hingezogen zu werden. Und jeder hat so seine speziellen Lieblingssünden, die auch durchaus unterschiedlich sein mögen. Vielleicht reizt mich das, was dich reizt, überhaupt nicht. Dafür könntest du nur denken, ach, was bei dir zur Sünde führt, das kratzt mich gar nicht. Jeder hat so seine Bereiche und jeder kennt seine Bereiche. Und ihr wisst ganz genau diese Situation, wenn ihr merkt, ei, da lauert die Versuchung vor der Tür. Und das spürt man meist weit bevor man die Sünde begeht. Man kann sich dafür auch sensibilisieren. Dann, Heiliger Geist, zeig mir das, wenn da Versuchung ist, dass ich das mehr wahrnehme und spüre. Und in diesen Situationen ist dieses Gebet, lass mich nicht zu Schanden werden. Hilf mir, dass ich nicht falle. Absolut angebracht. Weil du selber, du wirst es nicht schaffen. Man kann versuchen, mit Anstrengung moralisch zu leben. Das heißt noch lange nicht, dass du nicht sündigst, sondern vielleicht bist du nach außen hin jemand, der ein gutes moralisches Leben führt. Das heißt immer noch lange nicht, dass du das auch aus der Liebe Gottes heraus tust, und weil du ihn liebst und weil du ihm gefallen möchtest. Aber aus eigener Kraft bist du nicht in der Lage, der Versuchung zu widerstehen und der Sünde zu widerstehen. Wenn wir aus eigener Kraft gegen den kämpfen, der überhaupt kein Interesse daran hat, dass wir Jesus folgen, nämlich dem Teufel, dann können wir nur verlieren. Der Teufel ist von Gott besiegt, aber ohne Gott, wenn wir das ohne ihn und seine Kraft angehen, dann ist er weitaus mächtiger, als wir es aus eigener Kraft jemals sein können, weitaus schlauer und weitaus stärker, und er wird uns überwinden, es sei denn, wir vertrauen darauf, dass Gott uns hilft. Und das ist genau das, was David macht. Keiner wird zu Schanden, der auf dich harrt. Er wartet darauf, dass Gott eingreift. Er sagt, ich sehe die Versuchung, die anklopft an meine Tür. Ich warte darauf, dass du mir hilfst. Komm mit deinem Heiligen Geist, dass ich die Kraft in dir habe, zu sagen, ey, komm, verschwinde Sünde. Es gibt einen Spruch, ich weiß nicht, ob ihr den schon gehört habt. Ich kenne den von ganz früher, vielleicht hat ihn auch mein alter Pastor mal gesagt. Wenn die Sünde an deine Herzenstür klopft, dann lass Jesus aufmachen. Dann ist die Sünde verschwunden, du siehst nur noch eine Staubwolke von ihr. Und das ist genau das, auf Gott harren und erwarten, dass er hilft und nicht selber kämpfen. Und wir sind in dem, wie wir leben sollen und wie Jesus möchte, dass wir leben und handeln, so auf ihn angewiesen, weil wir es aus eigener Kraft auch nicht mal begreifen. David betet, zeige mir deine Wege und lehre mich deine Steige. Warum betet er das? Weil er es aus eigener Kraft nicht gebacken kriegt. Er braucht die Hilfe Gottes. Leite mich in deiner Wahrheit und lehre mich, denn du bist der Gott, der mir hilft. Täglich harre ich auf dich. Er hat die Erfahrung gemacht, wenn er in Schwierigkeiten kommt und in Gefahr ist, von Gottes Weg abzugleiten oder vielleicht auch schon abgeglitten ist, dass Gott eingreift und ihm hilft. Und ihm zeigt, komm David, da bist du falsch abgebogen. Da geht's lang. Ich möchte, dass du so lebst. Und das ist die Erfahrung, die nicht nur David machen kann oder machen konnte, sondern die wir Tag für Tag machen können. Gott möchte uns durch sein Wort und im Gebet in der direkten Zeit mit ihm aufschließen, wie wir leben sollen. Und dann sagt er nicht, okay Leute, jetzt habt ihr es gelesen, strengt euch mal ein bisschen an, sondern er sagt ganz klar, brauchst meine Hilfe, das kommt hier raus. David bittet um Hilfe und erlebt, dass Gott der ist, der ihm hilft. Er hilft ihm nicht nur in Krisen und Notsituationen, sondern im Alltag. Und er hilft auch uns nicht nur, wenn der Karren schon in Dreck gefahren ist, sondern er will uns helfen, dass er gar nicht in den Dreck fährt. Das ist so, stell dir vor, du hast irgendein völlig fehlprogrammiertes Navi. Und das möchte dich in Graben leiten. Sagt, biege rechts ab. Da gibt's nichts rechts abzubiegen. Und das sagt dir, biege rechts ab. Dein Verstand sagt dir ganz klar, das machst du nicht. Und so wird es auch sein. Wenn du auf Einflüsterungen von außen hörst, die absolut sinnlos sind, dann fährst du den Karren in Dreck. Wenn du auf dein Navi hörst, das totalen Blödsinn erzählt, fährst du den Karren in Dreck. Aber Gott sagt dir, weißt, dass es Unsinn ist, was du da gerade gehört hast. Ich helfe dir, gerade auszugehen und du weißt, wo der Weg lang geht. Und jeder von uns hat von Gott sowas wie ein Gewissen mitbekommen. Und unser Gewissen ist, je enger die Verbindung zu Gott ist, umso schärfer, dass wir wissen, was Gott von uns will. Wenn wir fest sind in seinem Wort, dann kommen wir nicht auf die Idee zu sagen, naja, ich habe mich auf meine Brille gesetzt. Sag mal, Schwester, warst du das nicht vielleicht sogar? Das kann ich doch bei der Versicherung angeben. Du hast dich auf meine Brille gesetzt. Dann wissen wir, dass das falsch ist. Dass es Betrug ist. Dann wissen wir, dass wir so eigentlich nicht handeln dürfen, auch wenn es wahrscheinlich nicht auffällt. Dann kommen wir nicht auf die Idee, eine Steuererklärung auszufüllen und da ein bisschen zu drehen und zu schönen, weil das Finanzamt das wahrscheinlich sowieso nicht merkt. Gott merkt es und wir wissen, dass es nicht in Ordnung ist. Wir wissen auch, und trotzdem fällt es uns schwer, dass wir nicht schlecht reden sollen über irgendwelche Leute, deren Nase uns nicht passt, rein menschlich gesehen. Weil Gott passt die Nase desjenigen, auch wenn sie dir nicht passt. Und wir wissen, dass wir das nicht tun sollen und es fällt uns schwer. Und da können wir sagen, Herr, hilf mir, denn rein von mir aus würde ich da jetzt hinfallen und mitlästern. Rein von mir aus würde ich da jetzt in Versuchung fallen und böse Worte loswerden, weil mich das sehr ärgert, wie diese Person sich verhält. Es ist aber nicht so, wie wir handeln sollen. Und ganz tief drin wissen wir das. Und ich glaube, oft genug fehlt uns die Konsequenz, an dem Punkt zu sagen, Herr, hilf mir, leite mich in deiner Wahrheit, dass ich auf diesem Weg bleibe, nämlich deinem Weg, und nicht rechts abbiege in die Lästerstraße zum Beispiel. Oder rechts in die links in die Betrugsallee. Oder was auch immer. Wir alle kennen unsere Punkte, wo wir so leben, wie Gott es nicht will. Und ich finde mich da sehr, sehr wieder und predige mir selbst. Und ich kann oft genug nur sagen, Herr, gedenke nicht der Sünden meiner Jugend und meiner Übertretung. Aber wenn er das machen würde, dann könnte ich mir gleich ein tiefes Loch graben und mich zubunden. Weil dann ist vorbei, dann habe ich keine Chance. Wenn Gott an all das denken würde, was ich jemals in meinem Leben an Sünde und Übertretung gegangen habe, dann gute Nacht. Weil wir wissen, dass es nicht so ist. Wir wissen, dass Jesus für unsere Schuld gestorben ist. Und ich finde es faszinierend zu sehen, dass schon im Alten Testament uns Gott so begegnet. Und es ist klasse, es ist nicht ein anderer Gott im Alten Testament wie im Neuen Testament, sondern es ist der gleiche, liebende, gnädige, vergebende Gott. David sagt, gedenke aber meiner nach deiner Barmherzigkeit, Herr, um deiner Güte willen. Und nach dem Motto, weil du so bist, wie du bist, musst du mir doch gnädig sein, weil ich weiß, dass du ein gnädiger Gott bist. Bitte handel auch so, weil sonst habe ich verloren. Sonst habe ich richtig verloren. Und dann kommt das Statement von David, der Herr ist gut und gerecht. Darum weist er Sündern den Weg. Und dieser Satz, der flasht mich gerade, wie man das so auf Neudeutsch sagt. Der begeistert mich. Flashen, das ist so, ne? So der Blitz. Meine Tochter redet immer so. Der flasht mich gerade. Das ist etwas, was mich total begeistert, weil es könnte ihm doch auch sowas von egal sein. Gott ist Gott. Und er müsste sich nicht mal um uns kümmern. Er hat die Welt gemacht und könnte auch sich entscheiden und sagen, ich lasse die da in ihrem Elend versauern. Aber schon im Alten Testament kommt es raus. Der Herr ist gut und gerecht, darum weist er Sündern den Weg. Er tritt ihn nicht in Hintern, muss man auf Neudeutsch schon sagen, du, was bist du denn für ein fürchterlicher Sünder, sondern sagt, komm, ich zeig dir, wo es lang geht. Du hast dich verirrt. Und ich will, dass du meine Wege gehst. Er leitet die Elenden recht und lehrt die Elenden seinen Weg. Und in dem Sinne meint Elenden diejenigen, die aufgrund ihrer Sünde so gottesfern sind, dass man wirklich sagen kann, die sind echt arm dran. Die sind elend. Weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich kenne dieses Gefühl nur zu gut, wenn ich irgendwas getan habe und ich weiß, Gott will es nicht. Und ich habe es vielleicht sogar sehr bewusst getan. Es kommt oft genug vor, dass ich das sehr bewusst mache. Ich finde das faszinierend. Wir wissen, was Gott von uns will. Wir wissen, was er nicht will. Und trotzdem machen wir das manchmal wie so ein trotziges Kind ganz bewusst erst recht. Obwohl wir wissen, dass Gott das nicht möchte. Ich denke noch manchmal, ey Gott, wenn du nicht gnädig wärst, ich hätte mich nicht errettet. Ich hätte nur gesagt, ey komm, aus meinen Augen. Ich hätte mich nicht errettet, aber du hast mich errettet. Wie gut, dass du nicht so bist wie ich. Wie gut, dass Gott nicht so ist wie ich. Und das ist einfach das Faszinierende. Er weist den Elenden Weg, das heißt, ihm ist es nicht egal. Ganz im Gegenteil, das ist Barmherzigkeit, dass er sagt, komm, ich sehe doch, wo du steckst. Ich sehe doch, dass es dir nicht gut tut und mir tut das auch weh, dich in diesen Mist zu sehen. Komm, ich zeig dir, wo es lang geht. Ich rette dich, ich hole dich raus. Und in letzter Konsequenz ist das am Kreuz von Golgatha geschehen, dass Jesus gekommen ist und gesagt, ich rette alle, die in Sünden leben und die meinen Namen rufen und sagen, ich bekenne meine Schuld. Sei du mein Herr und mein Gott. Dafür ist Jesus ans Kreuz gegangen. Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund und seine Gebote halten. Da könnte man jetzt rein neutestamentlich gesehen Angst bekommen. Denn ihr wisst, wie viele Gebote es im Alten Testament gibt. Und selbst aus eigener Kraft die 10 Gebote zu halten. Mir ist noch nicht einer, und ich bin seit 92 Christ, noch nicht einer untergekommen, der sagen könnte, ich habe diese 10 Gebote alle gehalten und ich tue es immer noch und ich habe sie nie gebrochen. Wir kriegen das nicht hin. Seine Gebote halten, wenn das möglich wäre, durch das Halten des Gesetzes gerecht zu werden, dann wäre Jesus nicht nötig gewesen. Er war aber nötig, weil wir das nicht können. Das sagt Paulus schon, keiner kann gerecht werden durch das Halten des Gesetzes. Aber der Herr ist gnädig und barmherzig und seine Güte und Treue ist voller lauter Güte und Treue für alle, die seinen Bund halten. Und der neue Bund, in dem wir leben, der hält sich so. Jesus, ich weiß, ich bin ein Sünder, eine Sünderin. Vergib mir. Du bist mein Herr, du sollst es immer bleiben. Ich folge dir nach und vergib mir das, was hinter mir liegt. Ich stehe auf und gehe weiter. Und auch wenn das Gott vielleicht nicht wirklich super begeistert ist davon, wenn wir 100 Mal an der gleichen Stelle fallen, trotzdem gilt die Zusage, wenn wir das in Anspruch nehmen, dass Jesus für uns gestorben ist am Kreuz und für jede Schuld, und wir sagen, es tut mir wirklich aufrichtig leid, dann können wir wieder aufstehen, weitergehen und wissen, Gott hat uns vergeben. An der Stelle einen kleinen Einschub aus eigener Erfahrung. Wisst ihr den Unterschied zwischen Reue und Buße? Wenn ich etwas bereue, dann tut es mir leid, vielleicht weil ich auch erwischt worden bin. Tut es mir irgendwie leid, aber nicht so leid, dass ich bereit bin, was zu ändern. Ich finde es nur doof, dass es passiert ist. Buße ist was völlig anderes. Buße ist, ich stehe auf, ich kehre um und lasse das, was ich getan habe, hinter mir und will es auch nicht wieder tun, sondern ich kriege da wirklich Erneuerung. Ich bin an den Punkt gekommen, dass ich in Situationen, wo ich immer wieder hingefallen bin und auch noch hinfalle und wieder aufstehe und weitergehe, sage, Gott, langsam, wenn du nicht Gott wärst, ich wär's leid, an der Stelle immer zu sagen, Stefan, ich vergebe dir, weil du könntest ja fast ein Tonband abspielen, so oft musst du es sagen. Ich bin an den Punkt gekommen zu sagen, Herr, schenk mir Buße. Heiliger Geist, mach in mir, dass ich ein bußfertiges Herz an dem Punkt habe und schenk mir Buße. Denn ich glaube, Buße ist nichts, was wir machen können. Und wenn wir uns noch so sehr drehen und bemühen und anstrengen, kommen wir aus menschlicher Kraft über die Reue nicht hinaus. Wir wissen, es ist falsch und wir tun es trotzdem weiter. Buße ist was völlig anderes und ich glaube, Buße ist ein Geschenk, um das wir bitten dürfen, sogar bitten sollen. Und er bittet weiter, um deines Namens willen, Herr, vergib mir meine Schuld, die so groß ist. Das ist eine Erkenntnis, die wichtig ist, dass wir selber uns vor Gott realistisch einschätzen. Dass uns klar ist, so wie David, in mir ist nichts Gutes. Ich weiß nicht, ich persönlich kenne diese Gefühle. Nach dir, Herr, verlangt mich einerseits. Und andererseits, dass ich merke, dass da Schuld immer wieder oder Sünde immer wieder mich versucht abzuziehen in die Schuld hinein. Dieses Zweigeteilte. Nach dir, Herr, verlangt mich. Ja, ich will mit dir leben. Ich will es unbedingt. Aber ich schaffe es nicht richtig. Und da bin ich insofern beruhigt, als dass ich mich mit David in guter Gesellschaft befinde. Ich weiß, es ist nicht toll, wenn wir in Sünde fallen. Aber David, der wirklich jede Menge Mist gemacht hat, der Sünden begangen hat, die, wo man mit dem Kopf schütteln würde und sagt, meine Güte, also das ist wirklich kein Heiliger. Er wird ein Freund Gottes genannt. Und er ist ein Freund Gottes. Und so können wir genauso und sind genauso Freunde Gottes und auf dem Weg. Und wenn wir merken, es zieht an uns in die andere Richtung, dann können wir genau das tun, was David gemacht hat, um Vergebung der Schuld bitten und um Hilfe und Bewahrung bitten und auf Gott warten, dass er eingreift. In der Situation der Versuchung, in der Situation, wo wir bereit sind, was Dummes zu tun oder was zu tun, was vor Gott überhaupt nicht gefällt. Der Herr ist denen Freund, die ihn fürchten, und seinen Bund lässt er sie wissen. Ich glaube, das ist der Schlüssel, dass wir Gott fürchten, nicht im Sinne davor, wir haben Angst, dass uns gleich die nächste Klatsche von hinten erreicht und wir nicht wissen, wie handelt er und kommt gleich die Keule für unsere Sünde, sondern dass wir ihn ernst nehmen als der, der er ist. Er ist der Schöpfer des Universums. Er ist der König der Könige. Er ist nicht irgendwer. Und ist auch nicht irgendein Dorfpolizist, dem man mal irgendeinen Streich spielen kann. Das ist schon nicht so schlimm. Gott ist Gott. Und es geht nicht darum, Angst zu haben, aber eine Ehrfurcht, weil er so groß ist und uns trotzdem liebt. Weil er so heilig ist und trotzdem zu uns kommen will und trotzdem Gemeinschaft mit uns haben will. Und weil er so rein und heilig ist und trotzdem Sehnsucht nach uns hat. Und ich finde, das ist ein Grund, ehrfürchtig zu sein und Gott zu fürchten und sagen, mir ist wichtiger zu leben, wie du es willst. Und ich bereue und es tut mir leid und ich will wirklich Buße tun an den Punkten, wo ich in Sünde gefallen bin. Anstatt zu sagen, ich kann halt nicht aus meiner Haut. Wird schon nicht so schlimm sein. Es gibt genug Leute, die sagen, na ja, ich lüge und betrüge ja nicht so richtig. Und so, na ja, das Kleine, das guckt Gott nicht an. Oh ja, er guckt es an. Er ist nicht dabei, die Strafzettel rauszuholen. Aber er guckt es an und sagt, ich möchte, dass du umkehrst. Weil du nur dann vollständige, innige Gemeinschaft mit mir haben kannst und ich dich nur dann segnen kann. Wer ist der Mann, der den Herrn fürchtet? Er wird ihn den Weg weisen, den er wählen soll. Er wird im Guten wohnen und sein Geschlecht wird das Land besitzen. Da spricht der Segen raus. Wenn wir Gott fürchten, wenn wir ihn an erste Stelle setzen, sagen, okay, ich werde in Sünde fallen. Es lässt sich nicht vermeiden, solange ich in diesem Leib wohne. Aber ich kehre um, ich bin sofort bereit, ich setze ihn an erste Stelle. Ich werde ihn immer suchen. Ich werde auf ihn schauen. Dann wird der Segen da sein. Gott segnet eine Haltung, die ihn wichtiger nimmt. Und eine Haltung, die sagt, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, das war falsch. Und deswegen sagt David, meine Augen sehen stets auf den Herrn, denn er wird meinen Fuß aus dem Netze ziehen. Er sagt nicht, meine Augen sehen stets auf den Herrn, deswegen wird mein Fuß gar nicht erst in ein Netz geraten. Das finde ich interessant. Sondern er rechnet mit der Möglichkeit, in ein Netz das zu tappen, in eine Falle zu geraten. Aber er weiß, wenn das passiert und ich auf Gott schaue, dann wird er mich daraus befreien, bevor irgendwas Schlimmeres passieren kann, ich mich in diesem Netz verhedder und verfange und nachher gar nicht mehr rauskomme. Und das ist die Haltung, die wir brauchen können. Stets auf Jesus zu gucken. Und wenn wir dann mal irgendwo ins Netz tappen und es sind Netze unterwegs, weil der Feind sucht jede Gelegenheit, um uns zu Fall zu bringen. Und ihn freut nicht so sehr wie ein gescheiterter Christ, der aufgibt und sagt, ich kann nicht mehr. Ich werde in dieser Sünde bleiben, weil den hat er ausgeschaltet, der ist nicht mehr gefährlich für ihn. Natürlich legt er uns Fallen, aber das sollte uns nicht kratzen. Wenn unsere Augen stets auf Jesus gucken, dann wird er uns aus dem Netze ziehen. Er wird uns helfen. Und die Haltung, die wir haben sollen und dürfen, ist, wir werden es nicht aus eigener Kraft schaffen. Wir brauchen seine Hilfe. Versuch nicht aus eigener Kraft heilig zu sein. Scheitern vorprogrammiert. Vergewissere dich. Gott, gehe ich richtig? Leite mich deinen Weg. Bin ich auf dem richtigen Pfad? Hilf mir. zeige mir deine Wege und deine Wahrheit, leite mich. Man kann damit anfangen, sagen, Jesus, leite mich heute Morgen den ganzen Tag durch deinen Heiligen Geist, dass ich auf deinem Weg gehe und in Versuchung großräumig ausweiche oder aber zumindest so ausweichen kann, dass nichts passiert, wenn ich es nicht ganz rechtzeitig bemerke. Hilf mir, auf deinem Weg zu bleiben. Und wenn wir fallen, wissen wir, der Herr ist gut und gerecht. Darum weiß der Sünder den Weg. Wir können zu ihm kommen und sagen, es tut mir leid. Reinige mich, heilige mich und führe mich auf deinem Weg. Und er sagt, ja, natürlich. Er sagt nicht 10 Minuten Ecke stehen. Und dann kannst du zu mir kommen. Sondern er ist wie ein Vater, der sich freut, wenn seine Kinder ihm sagen, da habe ich Mist gebaut. Wisst ihr, wenn mein Sohn Mist baut und ich weiß das und habe das mitbekommen, dann freue ich mich, wenn er kommt und sagt, es tut mir leid. Und es offen bekennt. Wenn er aber versucht, das rumzumauscheln, dann nagel ich ihn fest an den Punkt und sage, hey, ich weiß, das ist anders, du lügst. Aber ich freue mich, und so freut sich auch Gott, noch viel mehr sogar, wenn wir kommen und sagen, es tut mir leid, und offen bekennen, das war eine Schuld von mir, da habe ich Mist gebaut. Dann freut er sich und lehnt uns nicht ab, sondern sagt, Mensch, komm, ich zeig dir, wo es lang geht. Und in dem Sinne können wir mit Gott wirklich durch den Alltag gehen, denn Versuchungen gibt es da reichlich und Netze gibt es überall. Aber wenn wir ihn darum bitten, lehre mich deine Wege, zeige mir deine Wege, lehre mich deine Steige und berücksichtigen, wenn wir fallen, dass wir einen Gott haben, der uns aufhebt, der den Sündern den Weg weist, der barmherzig ist, dann kann uns gar nichts passieren. Amen.